Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science Running Folge. Und heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, das besonders für viele Einsteiger, Laufeinsteiger und generell Sporteinsteiger wahrscheinlich relativ relevant ist. Nicht nur relativ, sondern sehr relevant ist. Und zwar reden wir heute über das Thema Laufumfang. Und dabei habe ich wieder die ultimativen drei. Johnny.
Hallo zusammen und anlässlich der Fußball-WM ein schönes Gutkick in die Runde.
Jawohl. Und Lotte?
Ja, hallo auch von mir. Ich bin nicht so fußballaffin, deswegen dazu kein Statement. Aber ich freue mich auch, dass wir drei wieder zusammengefunden haben. Und ich denke, das wird heute wieder sehr unterhaltsam.
Yes, auf jeden Fall. Und vor allem das allerwichtigste Thema, glaube ich, im Laufen, würde ich behaupten. Und das Thema, worüber sich die meisten Leute wahrscheinlich neben dem Laufschuh eigentlich die meisten Gedanken machen, würde ich behaupten. Selbst ich als ja, mehr oder weniger professioneller Läufer, wenn man das so beschreiben darf, oder auch wohl möglich nicht nach meinen letzten Performances, mach mir immer noch Gedanken über meinen Laufumfang. Genau, und da ist natürlich erstmal, wie strukturiere ich das Ganze und wo fange ich überhaupt an am Ende des Tages, weil das ist so erstmal der grundlegende Start in das ganz normale Lauftraining. Johnny, erzähl doch mal so ein bisschen, wie würdest du denn jetzt eine Woche einfach nach deinem Gusto strukturieren, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, die Laufkilometer dir einfach selber einteilen müsstest? Wie würdest du da durchstarten?
Also wenn wir jetzt mal meinen persönlichen Plan zugrunde legen, dann muss man natürlich bedenken, dass ich von einer hohen Anzahl an Lebenskilometern, Laufkilometern komme. Deswegen ist das natürlich ja nur bedingt für viele zum Nachmachen empfohlen, aber ich glaube, das versteht sich ein bisschen von selber. Bei mir ist es so, dass ich relativ viele Doppeltrainingstage habe, in denen ich, vor allem im Easy-Run-Bereich, in denen ich versuche, so ein bisschen die Kilometer aufzuteilen und dann dementsprechend auch zu stacken oder zu sammeln, wie man das so schön sagt. Und gerade im Moment ist es bei mir so, dass ich so eine Baseline habe von, sagen wir mal, so 120 bis 140 Wochenkilometern, die sich auf die 7 Tage verteilen. Da ist tatsächlich gerade kein Off-Day dabei, also kein Tag Pause. Das hatte ich früher mal, habe ich immer einmal die Woche einen Tag Pause gemacht. Das hat auch super gut funktioniert. Und da bin ich einen ähnlichen Umfang gelaufen. Da musste ich das dann so ein bisschen umverteilen. Aber ich habe mir gedacht, so ein Off-Day die Woche tut ganz gut. Kann ich auch wirklich empfehlen. Jetzt gerade habe ich es aber nicht, weil ich an dem Punkt bin, wo ich, ja, wo für mich gefühlt ein Off-Day schon einmal 15 Kilometer laufen sind am Tag. Oder auch zweimal 10. Das geht bei mir super easy weg momentan. Ne? Und dann haben wir so den klassischen Aufbau. Ne? 3 Tage Workout. An 3 verschiedenen Tagen Workout in verschiedenster Form, einen Long Run, einen mittellangen Lauf und an den anderen Tagen sind es meistens 2 Easy Runs, die ich dann so einbaue, genau.
Genau, ne? Unser guter Freund Linus Korsmeier, der sagt auch immer, 2 mal 10 Kilometer ist quasi ein Free Day für uns. Ich halte mich da auch persönlich selber in den gleichen Bereichen auf wie der Johnny. Bin tatsächlich auch so in dem Bereich 120. Ja, an Spitzen gehen wir ja sogar tatsächlich bis hin zu 160 Kilometer manchmal, ne?
Genau, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Das ist natürlich jetzt so die Baseline, jetzt gerade auch im Sommer, wo wir auch ein bisschen mehr Wettkämpfe laufen, auch auf der Bahn unterwegs sind, ne? Im Herbst oder auch im Frühjahr, wenn wir so unsere Saison vorbereiten, dann wird es natürlich teilweise auch noch mehr. Dann laufe ich in der Spitze so 180 Kilometer vielleicht und in der Marathonvorbereitung vielleicht auch mal über 200.
Genau.
Aber das ist wirklich, das mache ich jetzt nicht das ganze Jahr hinweg, ne?
Ja, aber zur Periodisierung kommen wir auch noch später in dieser Folge. Wollen wir doch mal hören, Lotte, hast du einen klassischen Off-Day oder?
Natürlich.
Ja klar, ne? Die Lotte, die gönnt sich einen Tag zum Kaffee trinken und Klatsch, ne? Ist klar.
So hoch mit den Kilometern wie ihr komme ich nicht. Also ich finde das schon immer sehr beeindruckend, so 100 plus Kilometer. Also klar, man muss immer bedenken, so die Belastungszeit ist natürlich eine andere. Ihr lauft auch einfach eine schnellere Pace. Aber ich bin dann doch eher so bei, aktuell würde ich sagen, ist so 80 Wochenkilometer, 80 bis 90, komme ich ganz gut klar mit, ist so was, wo ich sage, okay, das kriege ich hin und verträgt meinen Körper gut, aber da ist auch ein Off-Day mit drin. Also 80 bis 90 auf sechs Tage verteilt. Ich habe immer einen Tag, an dem ich wirklich nicht laufe. Heißt nicht, dass ich da nicht trainiere. Bedeutet, wenn man so die Zeit mal zusammenrechnet, dann kommt da schon was zusammen, weil ich dann entweder aufs Rad gehe oder ins Wasser, aber nur so Laufkilometer, wie gesagt, an sechs Tagen und so 80 bis 90. Wobei man auch sagen muss, das schwankt auch mal so ein bisschen. Jetzt die letzten Wochen waren das ein bisschen weniger mit den ganzen Rennen, die ich auch absolviert habe. Also da waren es dann so, weiß ich nicht, 60 bis 70 eher.
Wie legst du deinen Off-Day? Weil ich das tatsächlich gar nicht weiß, wann dein Off-Day ist. Würde mich interessieren.
Doch, echt? Montags ist dein
Montag.
Montags.
Ja. Classic Monday. Ja.
Classic Monday, hast du immer eine
Classic
Nacht?
Monday ist für dich off dann.
Classic ja. Monday ist für mich ist immer regenerativ 30 Minuten Planschen. Also 30 Minuten Aquajoggen gebe ich mir tatsächlich.
Mit den Omis
im Kölner Bad, ja klar.
Ja, wobei ich weiß nicht, wie viele Omis im Schwimmzentrum sind an der Spoohohe am Montagvormittag.
Okay, das ist natürlich ein Flex, dass du das Schwimmzentrum
ja, genau.
abusen kannst.
Sie geht in das Schwimmzentrum, weil sie keine Lust hat auf die ganzen Omis, die so neidisch sind auf ihr Aquajoggen.
Ja, aber also da sind auch mal tolle Begegnungen. Nichtsdestotrotz, auch wenn es selten so die ältere Generation ist, kriege ich dann hier und da mal einen Blick ausgeteilt. Oder super war auch, ich habe einmal Intervalle tatsächlich dann versucht zu machen. Das war nicht regenerativ. Und dann hat mich ein Kollege von der anderen Bahn angesprochen und meinte, ist das anstrengend? Und ich so, ja, das ist anstrengend. Ich mache gerade Intervalle. Aber ja, gut, ich habe versucht, das dann irgendwie zu erklären. Und ja, also Montag ist mein Running-Off-Day, also 30 Minuten Planschen und abends aber dann halt eine Kraft-Session. Also.
Genau, das müssen wir auch noch in Bezug setzen. Ne? Also Lotte und ich, wir laufen natürlich auch die Kilometer und machen zusätzlich noch eine Krafteinheit zweimal die Woche. Das heißt, wir haben zweimal in der Woche immer noch zusätzlich eine Krafttrainingseinheit, die wir dann je nachdem gestalten, die dann auch persönlich so ein bisschen auf uns angepasst ist, auf unsere Stärken und Schwächen. Da arbeiten wir relativ eng mit unserem Coach zusammen. Das kann teilweise auch so wirken, dass du dann weniger Kilometer laufen musst und dass die Krafteinheit quasi so, ja, ich sage immer, ich laufe 120 plus zwei Krafteinheiten oder ich laufe 160 ohne Krafteinheiten. Ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber genau so könnte man das vielleicht auslegen, wenn man das jetzt mal so ganz broad sagt. Also wenn ihr jetzt da draußen irgendwie, ja, keine Ahnung, einmal die Woche ins Gym geht zusätzlich, dann kann das vielleicht auch mal eine Laufeinheit ersetzen. Das ist schon ganz cool.
Ja, muskulär kannst du eine Laufeinheit ersetzen, ne? Also du setzt damit natürlich keinen Ausdauerreiz, aber du setzt einen muskulären Reiz und den hast du irgendwo, wenn du einen Dauerlauf machst, natürlich auch. Aber es ist schon anders und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja jetzt gerade in so einer Phase, wo ich den Kraftraum relativ wenig von innen sehe, aber es gab eine Phase, wo ich das auch sehr regelmäßig gemacht habe, auch zweimal die Woche. Und immer, wenn ich das längere Zeit nicht mehr gemacht habe, danach der Tag danach, Horror, da hast du gefühlt, die Beine waren komplett zu, Muskelkater überall, ne? Und das war nicht mal super intensives Krafttraining, ne? Das muss man dazu sagen, also ganz klassisch. Könnt ihr ja vielleicht mal ein bisschen scheren, wie ihr das erlebt habt.
Ja, ich glaube, das ist genau so ein Punkt, den wir auch noch später nochmal auffassen werden, Kontinuität. Also ich habe keinen Muskelkater nach dem Gym, muss ich sagen, weil meine, je nachdem, was für Übungen ich mache, aber mittlerweile ist es bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Lotte, wie sieht es bei dir aus, dass ich keinen Muskelkater mehr habe, sondern dass ich das Gefühl habe, das tut mir gut, dass ich ins Gym gehe und dass, wenn ich es nicht mache, dass ich das Gefühl habe, ich komme aus der Routine raus so ein bisschen.
Ja, ist bei mir ähnlich, wobei ich glaube, dass, also es ist nicht zwingend notwendig, Muskelkater zu haben, um zu merken, dass das Krafttraining jetzt effektiv war. Also du kannst trotzdem auch da Anpassungen haben, wenn du keinen Muskelkater hast. Aber ich merke das vor allem, dass das Krafttraining mir gut tut, so von der Lauftechnik. Das hört sich so blöd an, aber das ist einfach so eine subjektive Wahrnehmung bei mir, dass wenn ich wirklich mal eine Woche gar kein Krafttraining mache, dass ich dann merke, dass ich irgendwie meine Strukturen anders belaste oder ein bisschen anders laufe und dann tut mir schnell mal irgendwo was weh. Deswegen versuche ich das schon so zweimal die Woche auch mit drin zu haben. Und tatsächlich ersetze ich, wie gesagt, auch lieber die Kilometer, also gehe lieber von den Kilometern runter, als dass ich meine Krafteinheiten weglasse, weil ich auch gemerkt habe, so mit Verletzungsprophylaxe tut mir das ganz gut. Aber da merkt man wieder, wie individuell das auch ist, ne? Also Johnny, du meintest ja eben, ist bei dir Krafttraining dann im Vergleich zu Max und mir jetzt vielleicht ein bisschen weniger oder weniger intensiv, weil du dann andere Sessions halt mit einer entsprechend höheren Qualität auch einfach absolvieren kannst, ist auch interessant.
Ja, der Grund, warum ich das so ein bisschen runtergeschraubt habe, also erstmal zu deiner Aussage, das war bei mir natürlich dann auch so, ne? Also ich rede wirklich nur von den ersten paar Krafteinheiten, die man nach einer längeren oder nach einer, ne, nach einer Pause vom Krafttraining dann macht, ne? Die so ein bisschen zäh sind, wo die Muskulatur sich nicht so schnell erholt, aber genau, man gewöhnt sich natürlich dran und als ich das regelmäßig gemacht habe, hatte ich das natürlich auch nicht, ne? Aber bei mir ist der Fokus dann wirklich eher auf den Gesamtkilometern und ich habe irgendwann den Switch gemacht, so ein bisschen mehr zum Marathontraining und da war mir das ein bisschen, also da habe ich genau es genau andersrum gemacht wie Lotte, da war mein Gedankengang, okay, ich laufe jetzt irgendwie 20, 30, 40 Kilometer mehr die Woche. Und wenn ich jetzt noch das Krafttraining dazu nehme, dann ist das, wie Max gesagt hat, dann ist das nochmal wie muskulär nochmal ein Reiz on top. Ja. Und das war mir einfach ein bisschen zu riskant, dass dann plus das Ganze an mehr Laufkilometern dann auch den Kraftreiz nochmal dazu zu nehmen. Ne? Und Das muss, glaube ich, auch jeder für sich selber ein bisschen entscheiden, wie man damit umgeht, ob einem das gut tut. Bei mir ist es so, ich glaube, meine Laufökonomie ist schon ganz gut. Ich habe auch auf jeden Fall das Gefühl, dass es vielen Leuten hilft bei der Laufökonomie. Das, was du sagst, ne? Dass du einfach effizienter dann deinen Schritt laufen kannst. Aber jetzt gerade komme ich eigentlich gut damit zurecht, dass eben diesen Reiz halt nicht mehr zu haben.
Ja, ich würde sagen, wir haben genug über unsere Laufumfänge gelabert. Jetzt natürlich für euch die Frage da draußen, wo fangt ihr dann eigentlich an? Also wie, wenn ihr jetzt anfangt zu laufen, erstmal ganz grundlegend, was würdet ihr da persönlich empfehlen? Würdet ihr sagen, geh mal raus und lauf einfach direkt mal 20 Kilometer und guck, wie schnell du laufen kannst? Oder ja. ich glaube, das ist meiner Meinung nach nicht der Weg, aber ihr könnt ja gerne auch mal sagen, was ihr davon haltet. Also ich habe bei einem Influencer letztens gesehen, der hat gesagt in einem Video, dass er den Leuten empfiehlt, einfach mal 15 Kilometer laufen zu gehen und zu gucken, wie schnell sie kommen und ob sie dann noch ankommen, habe ich mir so gedacht, so,
Ich weiß nicht, ob ihr, wie heißt der Dude, dein Lenny, euer Lenny, dieser Dude, der hat dann so gesagt, so, ey Leute, wenn ihr für einen Marathon trainiert, Halbmarathon oder so, Leute, lauft einfach so viel ihr könnt, haut richtig rein, ich will euch reinknien sehen und so. Ja, war natürlich witzig, also so witzig gemeint, ne? Also dass vieles von dem, was an Content da kommt von ihm, sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen. Ist natürlich witzig, aber der ernste Hintergrund ist, man sollte es natürlich nicht übertreiben, ne?
Genau, man sollte am Anfang möglichst vielleicht anfangen mit sowas wie 10-mal eine Minute gehen, 10-mal eine Minute laufen, ganz entspannt. Also kannst du auch natürlich andersrum machen mit dem Laufen und Gehen. Wie du das gestaltest, ist dir relativ selbst frei überlassen. Und du solltest nicht mit dem, mit irgendwelchen Wunschzielen im Kopf starten und drauf lostrainieren. Ich finde, besonders wenn man man sollte erstmal eine aerobe Grundlage bilden. Das heißt, man sollte erstmal quasi darauf aufbauen, was der Körper schon gegeben hat. Und das kann zum Beispiel, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, Johnny und ich, dass man zum Beispiel Fußball gespielt hat früher und dadurch schon eine gewisse unspezifische Grundlagenausdauer aufgebaut hat oder Handball gespielt oder etc. irgendwelche Sportarten, die einfach unlaufspezifisch sind und du hast schon einfach eine Grundlage. Das heißt, dadurch könntest du natürlich einfach schon deinen Laufumfang grundlegend einfach schon easier starten. Das heißt, so jemanden würde ich zum Beispiel schon empfehlen, auch 5 Kilometer einfach mal am Stück laufen zu gehen, weil das wahrscheinlich einfach schon in der Jugend sehr oft gemacht hat.
Genau.
Aber wenn ihr jetzt bei Square Zero anfangt, ne, was würdest du dann machen, Lotte?
Nicht direkt mit 5 Kilometern anfangen, sondern mit 25. Nein, Spaß. Also gerade für Leute, die halt gar keine Lauferfahrung haben oder bei denen so Lauferfahrung einfach schon ein bisschen länger her ist, also die vielleicht vor ein paar Jahren sowas schon mal gemacht haben, die sollten wirklich ganz, ganz vorsichtig starten und dann halt, ja, je nachdem, ist, dann kann auch mal so 10 mal eine Minute schon zu viel sein, sondern dann vielleicht sogar erstmal 5 mal eine Minute on-off und halt mal gucken, wie sich das anfühlt, ne? Und dann sollte man den Tag drauf auch erstmal nochmal Pause machen und ja in den Körper reinhören, okay, wie fühle ich mich? Tut mir vielleicht oder hoffentlich tut nichts weh, aber ja, wie passt sich das System an? Schlafe ich vielleicht dann sogar mehr, weil ich ein bisschen müde fühle? Und dann kann man immer noch peu à peu so ganz langsam steigern, weil ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, wenn man was Neues anfängt oder sich ein Ziel gesetzt hat, ist man einfach richtig hyped und hat Bock loszulegen. Und dann ist halt so der Standardfehler, dass man direkt beim ersten Mal viel zu viel macht oder viel zu viel läuft und zu schnell läuft und sich dann hinterher ärgert, weil man kann halt dann irgendwie 3 Tage nicht mehr laufen, weil man ist komplett im Eimer. Also ja,
das ist so das klassische Ding, ne? Ich habe mich jetzt für einen Halbmarathon angemeldet und ja, eigentlich bin ich noch nie in meinem Leben so richtig gelaufen, aber habe das Ziel, unter 2 Stunden zu laufen. Ich glaube, das ist so der erste Schritt dahin in die Richtung, was du genau sagst, ne? Man sollte vom Ist-Zustand ausgehen und nicht von irgendwelchen Wunschzielen, die man im Kopf hat. Und darauf sollte man erstmal aufbauen.
Ja,
genau.
Ja, also ganz konkret würde ich sagen, dass ja, dieses Laufen gehen kann eine gute Option sein. Ich würde auch sagen, am Anfang macht es gar keinen Sinn, nach Kilometern zu laufen, sondern man sollte wirklich nur nach Zeit laufen. Es kann sogar sein, wir reden ja immer davon, man soll in einer einfachen Zone sich bewegen. Ne? Und ich denke, so das erste Ziel für jeden, der jetzt wirklich blutiger Anfänger ist und dem das Laufen wirklich schwerfällt, das erste Ziel sollte sein, dass man auf ein Niveau kommt, dass es sowas gibt wie eine Easy Pace. Aber das gibt es für viele ja nicht, die ganz neu anfangen. Die fangen an und der Unterschied von ich gehe schnell und laufe langsam, das ist schon genug, dass das zu intensiv fast schon ist. Ne? Vor allem, wenn du es dann über einen längeren Zeitraum läufst. Das heißt, dieses Laufen-Gehen abwechselnd ist dann eine super Option, aber auch Alternativtraining. Ne? Also da kann auch mal einfach auf dem Rad sitzen und ne, eine gewisse Zeit Radfahren kann schon eine gute Grundlage bilden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt. Ne? Also dass man eine Kontinuität reinbekommt und eine Kontinuität heißt nicht einmal die Woche, das reicht nicht, wenn du wirklich dahin kommen willst, dass du eine gewisse Grundlagenausdauer bildest. Ich glaube, das kann man schon sagen. Die Zeit sollte man dann auch investieren, sonst macht es aus meiner Sicht nicht so viel Sinn. Aber man kann halt mit diesem ganzen Alternativtraining, auch wenn es ein bisschen zeitintensiver ist, kann man schon, glaube ich, eine ganz gute Grundlage legen. Und wenn man dann irgendwann mal an dem Punkt angekommen ist, wo man vielleicht 20 Minuten am Stück laufen kann, eine halbe Stunde am Stück laufen kann, dann ist das der nächste Step und dann versucht man immer mehr von diesen Läufen einzubauen und steigert dann. Und das bringt uns dann, glaube ich, zum nächsten Thema und zwar, wie man vernünftig dann den Umfang steigert, wenn man mal so eine gewisse Grundlage aufgebaut hat. Ne?
Ja, wenn ihr die Grundlage dann aufgebaut habt, dann könnt ihr nämlich auch dann demnächst in unsere Science Running Trainingspläne reingehen, die nämlich in der ersten Juliwoche sehr wahrscheinlich dann rauskommen für euren Herbstmarathon oder Halbmarathon, den ihr geplant habt. Einfach mal Werbung in eigenem Interesse, weil wir dann natürlich versuchen, alle Leute, die sich für Köln, Berlin etc. Vorbereiten, haben wir einen kleinen 12-Wochen-Plan erstellt und da könnt ihr einfach mal reingucken, ob das vielleicht was für euch ist und ob ihr Bock darauf habt. Genau. Und dann geht's weiter mit, ja, wie steigerst du richtig wirklich, ne? Also mach lieber zu wenig als zu viel, weil genau das, was Johnny gesagt hat, ja, 3 Läufe pro Woche und so maximal 15 Kilometer am Anfang sind tipptopp für einen Läufer, der gerade anfängt. Also da sollte man sich auch ehrlich gesagt gar nichts vormachen, finde ich, weil das ist eine Wunschvorstellung, dass man direkt 30 bis 40 Wochenkilometer läuft. Das ist einfach nur, wie der Kölsche sagt, Kappes.
Ja, da sollte man halt sich, wie du schon gesagt hast, auch einfach irgendwo Hilfe holen oder Unterstützung holen, was so die genaue Planung angeht. Man hört ja immer wieder von dieser 10% Steigerungsregel, die man dann da anwenden sollte. Aber auch das ist letztendlich ja nicht in Stein geschrieben. Muss man auch so ein bisschen schauen, worauf bezieht sich dann so diese 10%? Mache ich das anhand der Wochenkilometer fest? Da muss man aber auch mit berücksichtigen, okay, habe ich die jetzt wirklich sehr, sehr entspannt gelaufen oder waren da schon verschiedene Intensitäten mit drin und wie lange war ich überhaupt unterwegs? Also ich kann dann vielleicht auch eher mal gucken, okay, dass ich so die Dauer meiner Belastung ein bisschen anhebe, ein bisschen länger laufe, auch in einem entspannten Bereich noch und da aber halt eher wöchentlich das Ganze steigern und nicht sagen, okay, bei jedem Lauf mache ich jetzt anderthalb Mal so lang, sondern halt wirklich peu à peu, Woche für Woche das so ein bisschen anheben. Denke ich, macht ganz viel Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es auch keine hundertprozentige Regel, der man folgen sollte, ne? Also das Prinzip, was ich mit meinen Athleten in den letzten Jahren jetzt immer gefahren bin, war eigentlich 3 Wochen Training steigern, immer so ja 10% maximal. Ich meine, bei den Athleten, die ich trainiere, da sind wir dann in Bereichen von 100 bis 130 Kilometern auch. Das heißt, die steigern dann gar nicht mehr 10%, sondern es ist dann sogar weniger. Also dann gehen wir teilweise von 110, 115, 120 und dann gehen wir runter auf 105 als Beispiel. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel anfangt mit 20 Kilometer in der Woche, dann könnt ihr immer 10% steigern, ganz entspannt, 10, 20, 24 Kilometer und dann reduziert ihr das Ganze mit 30% wieder und seid dann bei 17 wieder. Und dann könnt ihr da anfangen, wo ihr aufgehört habt, das heißt bei 25 und könnt dann dementsprechend wieder höher gehen. Und wenn ihr dann schon diese Kontinuität habt, dann ist das auf jeden Fall schon mal so, dass ihr eure ganzen Strukturen und auch euren ganzen Mechanismus an die Laufbelastung gewöhnt habt. Und ich glaube, das ist genau auch ein limitierender Faktor. Und dann sind wir wieder beim Alternativtraining, Johnny. Man kann auch mal einen Lauf ins Alternativtraining umwandeln, richtig?
Das sollte man unbedingt machen, ne? Weil ich glaube, was du gesagt hast, ist der Punkt, den die meisten, glaube ich, unterschätzen, ist ne, dein kardiovaskulärer, der kardiovaskuläre Teil deines Körpers, der passt sich relativ schnell an, den kannst du auch immer gut ausbelasten, aber ne, das Ganze, was an mechanischer Belastung dazukommt, das, ja, das braucht halt ein bisschen Zeit, das muss man wirken lassen, da muss der Körper sich dran gewöhnen, ne? Und da kann es halt super helfen, einfach mal aufs Rad zu gehen, ins Wasser zu gehen und sich da halt eben die Grundlage zu holen, ne? Und damit vermeidet man halt auch so diese klassischen Läuferverletzungen, ne? Die klassischen Knieprobleme, die viele haben, Achillessehne, Shinsplints, das sind alles so Sachen, das ist, passiert eigentlich nur durch Übertraining. Und Übertraining ist aber sehr individuell, ne? Also wir können jetzt nicht sagen, pauschal, was jetzt für wen zu viel ist. Da müsst ihr selber ein bisschen reinhören in euren Körper. Aber mit unserem Ansatz, ne, der eher propagiert, dass man ein bisschen vorsichtiger ist, macht man auf jeden Fall schon mal per se nichts falsch, würde ich sagen. Vielleicht noch ein Wort der Motivation für die Anfänger, die vielleicht auch das Laufen am Anfang so ein bisschen verabscheuen, also aus diesem Aspekt kommen und einfach fitter werden wollen. Je mehr man dranbleibt und mit jeder Trainingswoche, die man reinsteckt, wird es eigentlich leichter. Das ist das Schöne daran. Also wenn man irgendwann mal an den Punkt gekommen ist, den ich am Anfang angesprochen habe, ne, dass du wirklich in der Lage bist, eine Easy Pace zu laufen, dann merkst du erstmal, wie schön Laufen eigentlich sein kann. Ne? Für uns fühlt sich das dann teilweise wie Spazierengehen halt an, ne? Wenn wir halt eine sehr, sehr lockere Pace laufen. Und das ist halt sehr, sehr cool, weil du dann wirklich an der frischen Luft bist, ein bisschen mehr siehst, längere Strecken auf einmal zurücklegen kannst. Genau, aber um an den Punkt zu kommen, muss man halt echt ein bisschen Geduld mitbringen. Und diese ganzen kleinen Ideen, die wir haben, die helfen auf jeden Fall dabei.
Genau, da könnt ihr immer auch mal noch Rückfrage stellen dann und auch mal, fragt einfach mal euren Kumpel, der vielleicht schon ein bisschen mehr Lauferfahrung gesammelt hat und stürzt euch nicht direkt in den ersten Run Club rein, sage ich euch, weil das ist immer so ein Ding, da vergleicht man sich dann direkt, dann sagt der eine zu dir, ey, hast du nicht Strava, lass mal gucken, dann wie dein Strava läuft und dann fühlt man sich immer so ein bisschen gejudged, finde ich persönlich.
Ja, wobei, ich glaube, manche pusht das vielleicht auch. Also vielleicht ist das ein bisschen typabhängig. Ich glaube, es gibt so die Leute, die das auch einfach total motiviert, mit anderen zusammen loszulegen und dann irgendwie so kleine Erfolge schon zu feiern. Aber klar, kann vielleicht auch für den einen oder die andere nicht so viel Sinn machen, wenn man die Tendenz hat, sich da einschüchtern zu lassen.
Genau, also wenn ihr die Tendenz habt, euch einschüchtern zu lassen, lasst das sein mit Strava. Macht das erst, wenn ihr richtig laufen könnt.
Und kleiner Tipp, natürlich immer nur die guten Sessions auch posten, ne?
Ja, genau. Also schlechte Sessions callt nicht auf Strava. Also ja, die haben da nichts verloren, ganz ehrlich. Wenn man über 3 Millimol ist, dann tschüss.
Auch da wieder, ne? Das Ego einfach dann zu Hause lassen und es ist völlig egal, wie schnell du deine Läufe machst. Also das juckt eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, wir posten unser Training, weil es halt unser Training ist und die Leute denken so, oh wow, teilweise, ne, oh, wie schnell. Wir posten das jetzt nicht, weil wir wollen, dass die Leute denken, oh, wie schnell, ne, sondern ja, wir teilen halt einfach das, was wir machen von der Struktur her. Und wenn ihr das so ein bisschen übertragt, Teile davon, ne, auf den Hobbylaufbereich, dann passt es wieder. Die Relation muss halt stimmen, ne. Und was halt auch oft passiert, ist, wenn Leute dann an diesem Punkt sind, wo sie sich verbessern, ist, dass die dann manchmal anfangen, zu intensiv zu trainieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang für unser nächstes Thema. Wenn ich nämlich an dem Punkt bin, wo ich meinen Easy-Laufbereich habe und es schaffe, mehrmals die Woche easy zu belasten, easy zu laufen, dann kann ich relativ gut anfangen, auch mal Intensitäten zu trainieren im Laufbereich. Nur, das darf man natürlich nicht übertreiben, ne? Der Klassiker ist, den ich sehe, dass die Leute irgendwie alle 2 Tage 5 Kilometer all out laufen und dann sagen, ja, das ist mein Tempolauftraining. Oder sie realisieren es gar nicht, die wissen gar nicht, was easy ist, laufen einfach dann immer zu schnell.
Neue Strava-PB.
Genau, neue Strava-PB, gehen dann so ein bisschen danach, ne? Aber ja, vielleicht reden wir da mal ein bisschen drüber, wie dann so in dem Gesamtumfang die Belastungen verteilt werden können, weil, wenn man es richtig macht, bringen die einen natürlich effektiv am schnellsten voran, aber man muss es halt mit Vorsicht ein bisschen wählen.
Auf jeden Fall, ne? Wenn man als Laufanfänger dann mal mit Intervallen anfängt, dann merkt man auch, dass diese ganz hohen Intensitäten direkt am allermeisten pushen tatsächlich. Also das ist dementsprechend nicht so dem Prinzip, das wir jetzt mittlerweile verfolgen, weil wir ja schon diese extreme Grundlage haben und einfach Grundlage gebildet auch haben. Das heißt, für uns bringen diese extremen Intervalle einfach nur sehr, sehr viel Stress auf den Körper. Aber wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, nur 2 bis 3 Läufe in der Woche macht, dann können diese extrem harten Intervalle tatsächlich auch manchmal Wunder wirken und deine Leistung natürlich einfach sehr, sehr stark voranbringen.
Ja. Aber auch da wichtig, nach so einer intensiveren Einheit natürlich entsprechend dem Körper auch wieder Pause geben, ne? Also wenn ich mir jetzt mal ganz simpel vorstelle, da ist ein Laufanfänger oder Laufanfängerin mit 3 bis 4 Laufeinheiten in der Woche zunächst, dann macht das Sinn, erstmal so mit einer intensiven Einheit zu starten. Also eine Einheit, da kann man dann auch mit so einem Tempowechsel einfach loslegen. Man macht ein paar Minuten oder man macht auch so 5-mal 1 Minute, ein bisschen flotter, ein bisschen langsamer wieder im Wechsel. Einfach um auch dann so ein Gefühl zu bekommen, okay, was ist eine Intensität, die ich dann auch diese Wiederholungsanzahl gut hinbekomme. Also nicht, dass ich nach den 2 Wiederholungen schon total kaputt bin, sondern ja, das auch 5 bis 10 Mal einfach so abspulen kann. Und dann, ja, wenn ich so bei 3 Einheiten pro Woche bin, dann kann ich auch den Tag nach dieser Key-Session, kann man ja sagen, auch einfach den Tag als Ruhetag mal nehmen. Also weil dann hat der Körper auch Zeit, so die ganzen Anpassungsprozesse überhaupt ablaufen zu lassen. Und dann ist tatsächlich der Zeitpunkt, wo der Körper ja diesen Reiz auch verarbeitet und man dann in Anführungszeichen besser wird. Genau, ja.
Genau, ja. Aber wenn du jetzt überlegst, ne, was sagst du denn jetzt einem Anfänger, wenn der sagt, ich habe ja überhaupt keine Orientierung, also wo soll ich denn, wie schnell soll ich denn laufen? Also, wenn ich jetzt laufen gehe, ich weiß natürlich selber, das sind meine Zonen, in denen ich super gerne laufe. Aber wenn du jetzt sagst, hey, was ist denn die Herzfrequenzzone, in der sich so ein Laufanfänger für seinen Easy Run aufhalten sollte? Hast du da irgendwelche Tipps, Lotte?
Gut, dass du fragst, Max. Nein, also wer nach Herzfrequenz läuft oder laufen möchte, der kann das halt mit einer Pulsuhr, so einem Pulsgurt ganz gut machen und dann sagt man, okay, man sollte so schon unterhalb auf jeden Fall von 75% der maximalen Herzfrequenz liegen. Ob das jetzt bei jeder Person dann genau 75% sind, ist auch wieder fraglich, aber ja, so 60-70% der HF Max ungefähr. Man hört ja auch oft so dieses, so dass man sich noch gut unterhalten kann, ist eigentlich auch eine ganz gute Orientierung. Und wenn man so über Herzfrequenzbereiche spricht, dann natürlich auch mal schauen, okay, was ist denn jetzt wirklich auch mein individueller HF Max und nicht irgendwie ein Standard angesetzt von 200, ja, und dann rechne ich mal runter, sondern was ist tatsächlich mein individueller Wert, weil das kann schon einen deutlichen Unterschied machen. Also wenn ihr das mal zwischen euch vielleicht vergleicht oder auch ich mit meinen Trainingskolleginnen, da sind welche dabei, die kommen halt richtig hoch und dementsprechend haben die auch beim Easy-Dauerlauf eine relativ höhere Herzfrequenz als ich beispielsweise, die einfach nicht so in so hohe Bereiche kommt. Also das halt berücksichtigen.
Und wie finde ich jetzt meine maximale Herzfrequenz raus, wenn ich da gar keine Ahnung habe? Laufe ich, stelle ich mich auf die Bahn und laufe 400 Meter flat out oder was ist da, können wir da für eine Methode nutzen?
Boah, ja, da weiß ich nicht. Da müssen wir uns vielleicht mal an Johnny, an das Coaching wenden, was man da machen kann.
Ja gut, also vom Grundsatz her ist es gar nicht so eine schlechte Idee, ne?
Ja, finde ich auch. Also
400 Meter All-Out laufen, ich glaube, da kommt deine Herzfrequenz schon ziemlich, ziemlich hoch. Naja, ich sag mal so, der Goldstandard für sowas wäre natürlich, eine Leistungsdiagnostik zu machen. Leistungsdiagnostiken sind immer relativ teuer, aber ich sag mal, es kann sich schon auf jeden Fall lohnen, das zu machen, weil dann hat man wirklich verlässliche Werte. Grundsätzlich muss man sagen, auch die Herzfrequenzmessung mit den Uhren ist immer so ein bisschen problematisch, weil die in den, ja, Extremwerten relativ ungenau ist. Also die maximale und niedrige Herzfrequenzbereiche, die sind immer so ein bisschen, also diese Mittelwerte, die du über einen ganzen Lauf, sage ich mal, hast, ne, die sind ganz okay. Aber ansonsten würde ich da auf jeden Fall immer empfehlen, irgendwie einen Brustgurt zu tragen oder was es jetzt auch viel gibt, sind diese Armgurte. Ne? Die sind dann schon ein bisschen genauer. Und ja, klar, so eine harte, intensive Belastung, wo man den Puls mal richtig hoch bekommen kann, das kann man natürlich machen. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Protokolle. Ne? Also da findest du mittlerweile viel im Internet, was du ausprobieren kannst. Vielleicht hat man aber ja auch Daten aus einem Wettkampf beispielsweise. Das kann auch sein, für die so ein bisschen erfahrener sind. Ne? Aber ja, das ist sehr individuell. Ne? Also die maximale Herzfrequenz, die ist bei uns allen halt echt schon ein bisschen unterschiedlich. Und diese Faustformeln, die es immer so gibt, die zu nutzen, das kann so eine Orientierung sein, sage ich mal. Aber da finde ich es fast schon smarter, dann teilweise dieses, ne, kann ich mich jetzt irgendwie noch unterhalten, zu nehmen als Referenz für so einen Easy-Bereich, was dann halt natürlich nicht heißt, dass man so halb zwischen Schnappatmung hier und da ein Wort rausbringt. Ne? Das ist jetzt nicht easy unterhalten. genau, aber ja, ist unterm Strich sehr individuell.
Ja, wenn ihr jetzt nochmal ein bisschen mehr über Zone-2-Training, also den lockeren Dauerlauf, herausfinden wollt, könnt ihr auch mal bei YouTube reinschauen. Da haben wir da auch ein Video zu. Dementsprechend könnt ihr da auch nochmal ein paar mehr Tipps abholen. Aber ja, ihr könnt theoretisch, war natürlich eine Fangfrage eben für dich, Lotte, tut mir leid.
Die Weine.
Also ich würde theoretisch sagen, also wenn ihr wirklich mal eure maximale Herzfrequenz herausfinden möchtet, dann macht wirklich mal eine 400 und lauft da einfach mal eine Runde, so schnell wie es geht. Ist natürlich am Ende dann danach scheiße für euch, kann ich euch im Voraus sagen. Das Gefühl nach einer Flatout.
Das macht keinen Spaß.
Das macht keinen Spaß, kann ich auf jeden Fall so sagen.
Aber das bringt den Puls auf jeden Fall hoch.
Das bringt den Puls auf jeden Fall durch die Decke. Ja, das ist ja auch genau das Besondere, ne? Also wenn man sich mal anguckt, ich glaube, Johnny und ich sind ein ganz gutes Beispiel. Wir sind natürlich in den Spitzen, unseren Wettkampfzeiten laufen wir natürlich auch so teilweise unter 2,40 auf dem Kilometer, über 3000 Meter. Und das sind natürlich Geschwindigkeiten, die wir im Training bei unseren lockeren Dauerläufen eigentlich nie nutzen. Das heißt, wir trainieren eigentlich so nach so einer Faustformel. Wir sagen, 80% des Trainings ist sehr, sehr easy. und 20% mehr oder weniger ist mit Struktur, also mit Intensitäten gefüllt. Da sind wir dann in so Bereichen wie, ich meine, der Johnny, der liebt den Double Threshold ja. Das heißt, der macht einmal die Woche auf jeden Fall den Double Threshold. Dazu werden wir euch vielleicht auch mal was mehr erzählen, wenn ihr darauf Bock habt.
Wenn das jetzt komplett chinesisch ist für euch, Double Threshold, dann ja, da kommt auf jeden Fall noch was.
Genau, Double Threshold, kurz als chinesische Übersetzung, sind zwei Workouts an einem Tag, wo man quasi zweimal in seinem Sweet Spot für die Radfahrer trainiert. Genau. Dazu aber später noch mehr. Und dann haben wir immer so noch einen Lauf, wo wir so mehr oder weniger im LT1-Bereich sind, sprich in einem Bereich, der sich anfühlt wie ein sehr schneller Dauerlauf. Genau. Und dann haben wir noch eine Session, wo wir uns die Kante geben. Das ist immer sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Da geht der Puls dann auch mal ein bisschen hoch und das Laktat vor allem, das macht uns, glaube ich, auch mit am meisten Spaß, würde ich sagen. Ist zwar hart, aber macht auch Spaß. Was ich vielleicht noch zu dieser 80-20-Struktur sagen würde, du hattest das eben auch schon ein bisschen angesprochen, Lotte, ist, wenn du natürlich ein bisschen weniger Einheiten zur Verfügung hast, dann kannst du davon schon auch abweichen. Ne? Also sagen wir mal, du hast jetzt nur 3 Tage die Woche, an denen du läufst und willst aber unbedingt einmal intensiv trainieren, dann sind es natürlich, dann bist du natürlich ein bisschen über 20% drüber, ne? Das ist klar. Aber weil der Gesamtumfang eben nicht so hoch ist, kann man das ruhig machen. Also da würde ich schon sagen, dass man davon ein bisschen abweichen kann, weil diese 80-20-Struktur, die orientiert sich natürlich vor allem an Leuten wie uns jetzt, die extrem 4 Wochenkilometer machen, ne? Genau. Aber Lotte, VO2-Max-Einheiten, sind die auch ein Favorite von dir? Oder wie sieht das aus? Bist du eher beim Schwellieren dabei?
Ich sag so 8x1000 in 305, ne? Haben wir ja mit dir gemacht. Das war doch ein absoluter Traum.
Ja, 305, war das 305?
Ich ja, glaub, klar.
Du darfst doch hier nicht meine Secrets alle erzählen. Nein, ich würde sagen, VO2-Sessions machen mit den richtigen Leuten wohl auch schon echt viel Spaß. Aber nur, wenn man sich gut fühlt, muss ich sagen. Also so, wenn man wirklich so ein paar Trainingswochen schon auf dem Buckel hat, finde ich, dann können so Einheiten einen auch richtig vom Kopf her halt einiges abverlangen. Aber ich laufe auch gerne schnell. Also da muss ich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen einer Threshold-Einheit und so einer VO2-Einheit, natürlich mit euch zusammen, dann nehme ich natürlich die schnellere Einheit.
Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Es ist wirklich ein Traum.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich laufe auch gerne lange locker. Also ich bin auch ein großer Fan so von Longruns. Das haben ja nicht alle so. Für manche ist das dann so langweilig. Und die brauchen dann irgendwie Ablenkung in Form von Musik oder Unterhaltung oder mit Leuten zusammenzulaufen. Aber ich laufe auch gerne mit dir, oder was meinst du?
Nee, oder einen Podcast zu hören.
Ah, natürlich. nee, aber ich laufe dann schon auch gerne mal so die längeren, lockeren Einheiten. Mir macht das echt Spaß.
Das ist der Vorteil, wenn man an den Punkt kommt, wo man halt wirklich easy lange laufen kann, ne? Ja. Dass man das halt eben A, machen kann und B, dass man natürlich sich auch halbwegs gut dabei fühlt und es, ne, sich vielleicht mit wem anders verabreden kann, sich dabei noch unterhalten kann und so, ne? Und da kommen immer wieder so ein paar zusätzliche positive Faktoren dazu, je besser man wird. Das ist halt so ein bisschen das Schöne, dass man so für die Arbeit, die man reinsteckt, wenn man jetzt Anfänger ist, dann irgendwann halt auch wirklich belohnt wird. Und dann fängt es irgendwann an, dass man wirklich auch anfängt, so, ne, in den Wettkampf reinzugehen und schnellere Zeiten zu laufen. Und dann kommt dieser Performance-Aspekt, sage ich mal, auch noch dazu, ne? Und nicht nur dieses Wohlempfinden, was man dann hat bei etwas, was einem ja den kalten Schauer den Rücken runterlaufen lassen hat, als man noch super unfit war. Ne?
Wenn wir jetzt schon bei den langen Läufen sind, ja, bei einem langen Lauf sollte man natürlich auch fuelen. Und da haben wir natürlich unsere Ernährungsexpertin Lotte hier sitzen. Lotte, was würdest du denn einem Anfängerläufer empfehlen, der jetzt seine ersten langen Läufe macht oder ja auch generell für einen Easy Run oder nach einem Workout? Kannst du da ein paar Empfehlungen raussprechen, was denn sehr, sehr wichtig ist und was der Anfänger oder der auch schon fortgeschrittene Läufer aber einfach sich verbessern möchte in seinem ganzen Training und sowas, was könnte der da anders machen zu dem, was er jetzt schon macht?
Ja, gute Frage. Also das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt neu mit dem Laufen anfängt, dann hat man sicherlich am Anfang auch nicht Belastungen, die irgendwie eine Stunde oder länger sind. Und da geht es erstmal darum, okay, auch auf die Verträglichkeit einfach von Lebensmitteln zu achten, weil man so, wenn man keine Lauferfahrung hatte, das vielleicht auch noch nicht kennt oder noch nicht so gut Bescheid weiß, okay, wann sollte ich vielleicht vorm Lauf was essen oder so kurz vorher, kann das schon mal ein bisschen unangenehm sein, einfach weil das Essen dann schwer im Magen liegt und ja, halt während des Laufs dann immer hin und her geschaukelt wird. Das heißt, wer jetzt vorher halt noch keine Erfahrung damit hat, einfach schauen, dass man vor dem Laufen eher leicht verträgliche Sachen zu sich nimmt, nicht so viele Ballaststoffe und jetzt so die letzte Mahlzeit so 2 bis 4 Stunden vorher. Halt, das ist schon eine große Range so, aber wie gesagt, das ist individuell. Und dann ist es eben so, je länger so ein Lauf wird, desto wichtiger wird halt auch so die Verpflegung während des Laufs. Also ab einer Belastungsdauer von einer Stunde ungefähr, Stunde 75 Minuten, sollte man halt schauen, dass man während des Laufs auch was zuführt an Energie. Und zwar am besten in Form von Kohlenhydraten. Und das macht zum einen Sinn in Form von Gels sind ein Beispiel oder auch Getränke. Und da sagt man so pro Stunde bei einem bei einem Laufanfänger oder jemand, der jetzt noch nicht so lange läuft, so kann man mal anfangen mit 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also wenn ich jetzt irgendwie an einem Punkt bin, wo ich tatsächlich so, sagen wir mal so 70 bis 90 Minuten am Stück laufe, dann kann ich mir 1 bis 2 Gels irgendwie einpacken oder optimal die Kombi mit noch einem Getränk. Ne? Also ich kann ja auch in Getränken Kohlenhydrate eben zuführen und gerade im Sommer macht das dann Sinn, dann, weiß ich nicht, komme ich vielleicht nach der Hälfte der Strecke bei mir zu Hause vorbei und nehme dann da ein bisschen Flüssigkeit auf, so ungefähr 200 Milliliter als Beispiel und habe dann da noch Kohlenhydrate drin und habe eben noch ein Gel mit dabei. Also Kohlenhydrate, Carbs sind key, gerade im Ausdauersport. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und wie gesagt, so die Verträglichkeit sollte man beachten und da lernt man auch selbst an seinem Körper halt so ein bisschen, was tut mir gut, was macht Sinn, da kann man so ein bisschen herausfinden, was für Lebensmittel sich besonders gut eignen.
Der ein oder andere würde sagen, Reis mit Honig ist das Go-To. Johnny, kannst du das bestätigen?
Ja, Reis mit Honig hat an Popularität zugenommen in unserer Trainingsgruppe.
Habe ich auch schon gehört.
Ja, ich habe auch. Das ist tatsächlich mittlerweile wirklich mein Go-To-Pre-Race-Frühstück. Weil ich finde, dass mir das nochmal irgendwie mehr gibt, als jetzt einfach nur so Scheiben Toast mit Honig oder so.
Aber Frühstück im Sinne von, wenn du ein Rennen am Morgen hast oder auch wenn du, okay.
Ja, genau. Also jetzt als Beispiel, ne, wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe um 9 Uhr, was zur Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht so lange her ist, ohne das jetzt datieren zu wollen.
No spoilers.
Aber
du bist Johnny Dahlke.
Richtig, richtig. Nee, da war ich so, ich glaube, das war sogar 2 Stunden vorm Rennen erst. Also es war nicht so lange vorher, weil normalerweise habe ich 3 bis 4 Stunden, probiere ich, ne?
Ja.
Aber in dem Fall durch den etwas früheren Start habe ich mir gedacht, ich will lieber ein bisschen mehr Rest noch haben, ein bisschen mehr Schlaf noch haben vorher und hatte das dann eben 2 Stunden vorher und ich war mir aber so sicher, dass Reis mit Honig so gut verträglich ist für mich, weil ich das jetzt so oft schon auch vor den Trainingseinheiten genommen habe, dass ich das ohne Probleme nehmen kann, ne? Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel für etwas, ja, was ihr auch zu Hause machen könnt, halt eben zu schauen, was vertrage ich persönlich gut, was verträgt mein Körper gut und was kann ich vielleicht auch in einem kürzeren Zeitfenster vor einer Belastung noch nehmen. Aber gerade so dieses Thema, ne, laufe ich mit Essen vorher, laufe ich vielleicht auch nüchtern, da sollte man sich gut überlegen, weil gerade nüchtern laufen auch bei Frauen ja nicht so eine gute Idee ist, gerade auch bei den längeren Läufen. Und ja, da sollte man schauen, was nehme ich vorher zu mir und ist das genug? Was nehme ich am Abend vielleicht vorher zu mir? was nehme ich danach zu mir? Das sind alles wichtige Punkte. Und natürlich, was du gesagt hast, was nehme ich währenddessen zu mir? Ne? Und genau richtig, ab einer Stunde Belastungszeit sollte man auf jeden Fall fuelen. Und die erreicht man dann auf jeden Fall schon, ne? Wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat im Laufbereich. Und ja, im Wettkampf sowieso. Ne? Also alle erreichen diese Stundenmarke von euch bei einem Marathon spätestens. Und da zu fuelen ist absolut essentiell, würde ich sagen.
Ja, schon mal gut angeteasert, denke ich. Da werden wir auf jeden Fall noch Inhalte und Content zu machen, was so spezielle Fueling-Strategien auch angeht. Wann macht wie viel Sinn, gerade mit Hinblick auf Kohlenhydrate, aber auch jetzt, wenn es um Nachbelastungsphasen geht, Stichwort Proteine und Regenerationsmechanismen. Aber jetzt nur noch mal, um da auf deine Pre-Race-Meals zurückzukommen, das kommt natürlich dann vor allem in so einer Wettkampfsituation zum Tragen. Also wenn ich jetzt gerade erst mit dem Laufen starte, dann muss ich jetzt nicht vor meiner allerersten 5x1 Minute gehen und laufen, mir Reis mit Honig machen. Da reicht ganz normal die Ernährung, eine gute Basisernährung aus. Da müssen es jetzt nicht genau die sehr einfachen Kohlenhydrate schon, die sehr zuckerhaltig teilweise auch sind, sein. Aber wie du schon gesagt hast, mit steigernder Intensität und Dauer der Belastung ist das eben von auch höherer Relevanz. Wie sieht das bei dir eigentlich aus, Max? Bist du auch Team Reis und Honig?
Tatsächlich nicht. Ich habe seit Jahren esse ich immer sehr, sehr leckere Dinkellöckchen.
Pasta, run faster.
Pasta, ja, genau. Ich habe dann irgendwann mal entschieden für mich, dass ich halt eine sehr rohe Kost haben möchte vor dem Lauf. Das heißt, ich mache mir immer Pasta, Dinkelpasta, weil ich das gut vertrage, und das esse ich dann immer 4 Stunden quasi vor einem Wettkampf. Das ist natürlich nur bei intensiven Wettkämpfen mache ich das so. Also das ist auch besonders mit der Zunahme von dem Bicarb für mich relevant, da ich ja immer auch noch Bicarb zu mir nehme, um quasi meine Leistung zu fördern, zum Bicarb aber auch nochmal später mehr, weil es wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Und da ist es halt für mich so wichtig, weil ich habe damit gelernt, damit gehe ich gut um, einfach plane Pasta und es läuft. Aber wenn ich zum Beispiel morgens nur einen Dauerlauf mache, dann habe ich mittlerweile mir auch so beigebracht, dass ich einfach ein Brötchen esse oder auch mal einfach einen Joghurt esse oder irgendwie sowas. Also jetzt gar nichts ausgetüfteltes Honig mit Reis Quatscherei, sondern wirklich dann einfach ein Brötchen. Und ich glaube, Johnny ist da auch sehr ähnlich. Der hat nämlich irgendwie einen Magen aus Stahl, der Typ. Der kann sich auch noch eine halbe Stunde vor dem Training irgendwas reinpfeifen und der hat keine Probleme. Bei mir wäre das nicht so. Also wenn ich zu spät esse vor dem Training, dann muss ich auch mal in die Büsche. Aber das habe ich mittlerweile auch herausgefunden, wie ich das reguliere. Nämlich einfach mal eine Stunde vorher essen und nicht 15 Minuten vorher.
Ja, mit dem zeitlichen Abstand ist es bei mir aber genauso. Also das würde ich jetzt auch nicht machen. Mit dem, was ich esse, da vertrage ich schon relativ viel, da hast du recht. Aber genau, vor dem Wettkampf mache ich da dann auch relativ wenig Kompromisse. Ich glaube, ein Aspekt, der jetzt noch gar nicht so richtig zum Tragen gekommen ist, der aber sehr wichtig ist im Kontext von viel Laufumfang oder Laufumfang generell in dem Thema, ist nach einer Session und nach einem Lauf möglichst schnell auch was zu sich zu nehmen. Ne? Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, Lotte, weil ich glaube, das ist ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, auch gerade was die Erholung betrifft und den vielleicht auch viele ja nicht so richtig auf dem Schirm haben. Erläuter das doch mal kurz, warum das so wichtig ist.
Ja, es ist eben so, dass natürlich gilt auch da, das kommt vor allen Dingen bei längeren und intensiveren Sessions zum Tragen, es ist einfach so, dass kurz nach einer Belastung die Glykogen-Resynthese-Rate, also quasi die Wiederauffüllung der Kohlenhydratspeicher, besonders schnell vonstatten gehen kann. Und das ist halt eine super Möglichkeit, dann da dem Körper die entsprechenden Nährstoffe auch wieder zuzuführen, sprich Kohlenhydrate. Das heißt, wenn man jetzt nach einer Einheit so 2 Stunden oder länger wartet, dann ist diese Rate, also die Geschwindigkeit, mit der das wieder vom Körper aufgebaut abgebaut werden kann, deutlich herabgesetzt. Das heißt, wenn ich später die Nährstoffe zuführe, dann dauert das einfach länger, bis der Körper sich unter dem Aspekt wieder erholt hat. Dementsprechend halt unheimlich wichtig oder auch sinnvoll nach der intensiven Einheit, einfach so schnell, wie es irgendwie geht, Kohlenhydrate wieder zuzuführen. Das kann, wenn man unterwegs ist, auch ein kleiner Snack sein. Also ein Riegel, Banane und dann in Kombination mit Proteinen eben auch ganz sinnvoll, weil die dann da, was so die Gewebestruktur angeht, Regeneration nochmal fördern können. Und ja, das vergessen vielleicht viele, weil sie denken so, ja, die Arbeit ist getan, ich habe jetzt so alles aus mir rausgeholt, super Session gehabt und ja, jetzt ist vorbei, so mal, was ich vorhatte. Aber
vielleicht zum Beispiel aus der Praxis, ne? Ich mache irgendwie morgens vor der Arbeit mein Training, habe davor so ein bisschen was gefrühstückt, habe meine Session gemacht, lief super und dann rushe ich zur Arbeit und habe aber gar nichts gegessen.
Ja.
So, das ist so der absolute Super-GAU. Da würde ich auch sagen, dann knall dir halt vielleicht eine kleine Tüte Gummibärchen wenigstens rein, so als schnelle Energie, die du reinbekommst, bevor du gar nichts zu dir nimmst. Ne?
Genau, ja, da gilt dann tatsächlich, alles ist besser als nichts. Das muss man einfach mal so sagen, weil viele haben dann vielleicht auch...
Darauf wollte ich hinaus.
Ja,
ich wollte einfach nur meinen Junkfood-Konsum verteidigen.
Nein, das ist kein Freifahrtschein, jetzt einfach immer irgendwas zu essen, aber es ist halt für den Körper langfristig besser, wenn man in dem Moment einfach die Energie zuführt, als wenn man dauerhaft in so einem Defizit dann eben ist. Und es holt einen tatsächlich irgendwann ein. Man kann vielleicht die Tage drauf die Sessions nicht so absolvieren, wie sie eigentlich geplant waren. Oder was auch passieren kann, ist, dass im Laufe des Tages man dann halt eben viel kompensieren muss. Also das heißt, kommt dann halt der Hunger deutlich später, aber umso größer. Und dann muss man eben schauen, dass man da die Energiezufuhr wieder reinholt. Und man hat eben an den Anpassungsprozessen echt eingeboost. Und das ist ärgerlich. Also wie gesagt, dazu, denke ich, werden wir auch nochmal konkrete Inhalte mit euch teilen, um euch das so ein bisschen anschaulicher zu machen und auch praktische Beispiele nochmal zu geben. Wann macht wie viel vor allem auch Sinn? Weil da ist auch im Laufen das so nochmal ein bisschen anders als vielleicht in anderen Sportarten. Genau, also das auf jeden Fall zukünftig ein Thema.
Genau, und was zukünftig auch am Start ist, sind Trainingspläne bei Science. Das wird richtig nice, oder Johnny?
Das wird Neißenstein.
Ich sag so, Schmackofatz.
Ja, das wird der Hammer. Ja, wir haben ein paar verschiedenste Trainingspläne für euch vorbereitet, die ihr bald erwerben könnt, käuflich. Was ist der Vorteil von einem Trainingsplan? Ganz simpel gesagt, ihr nehmt einfach ein bisschen weniger Zufall aus eurem Training raus. Ihr habt einfach eine verlässliche Quelle, die euch eine Orientierung gibt, die euch eine Struktur gibt für euer Training und müsst nicht mehr nach ChatGPT suchen und irgendwelche obskuren Trainings euch aus dem Allerwertesten ziehen, sondern habt wirklich einfach verlässliche, gute Pläne, die aus Meisterhand sozusagen kommen und mit denen ihr auf gar keinen Fall irgendwas falsch macht. Natürlich sind alle diese Pläne nicht in Stein gemeißelt, ne? Wenn ihr da irgendeinen Plan erwerbt, dann kontrolliert natürlich keiner, was ihr davon macht und was nicht. Aber wir empfehlen, diese Pläne dann auch wirklich so, wie sie aufgeschrieben sind, umzusetzen. Gerade wenn ihr irgendwie gar keine Orientierung habt oder ein bisschen auf der Suche seid nach einer gewissen Struktur, kann das eine Riesenhilfe sein. Und ja, Lotte, Max, wir kriegen auch unsere Trainingspläne maßgeschneidert immer vorgesetzt. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe, ne? Weil es einem eben diese Struktur gibt, die super, super wichtig ist.
Ja, genau. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und auch für die Leute, die einfach schon diese Grundlage dann haben. Ihr könnt dann in eure Ziele reinstarten und da könnt ihr euch freuen auf Entertainment pur.
Genau, verschiedene Leistungsniveaus, auch was so die Umfänge angeht. Das Thema, was wir jetzt ja heute ein bisschen besprochen haben, wird natürlich da berücksichtigt, ne? Dass man immer ein paar Wochen den Umfang aufbaut und dann wieder eine Entlastungswoche hat. So sind alle unsere Pläne nach diesem Grundprinzip strukturiert, auch auf den unterschiedlichen Leistungsniveaus. Und da solltet ihr auf jeden Fall nicht Gefahr laufen, ins Übertraining reinzukommen.
Ja, jetzt haben wir nochmal final 5 Takeaways von der heutigen Folge. Als allererstes würde ich auf jeden Fall sagen, such dir ein vernünftiges Ziel. Also ja, schau mal, was sich für dich gut passt. Guck, was dein Ziel ist, ob es jetzt der Sub-2-Marathon ist oder irgendwas anderes. Finde was, womit du dich befassen kannst und dann trainier darauf hin.
Ich glaube, vernünftiges Ziel ist, also das Wort vernünftig ist in diesem Fall wichtig, weil wir haben es anfangs angesprochen, der Anfänger, der erstmal anfangen will mit dem Laufen und erstmal von, ne, ich will irgendwie erstmal einen gewissen Umfang laufen können. Auch da kann man sich ja ein konkretes Ziel setzen, ne? Ich will 5 Kilometer schaffen, ich will 3 Kilometer schaffen, ich will 10 Kilometer schaffen, egal mal jetzt in welcher Pace, ne? Aber auf dem anderen Ende gibt es natürlich auch, ich will einen Marathon laufen. Ich will einen Marathon in unter 3 Stunden laufen. Und da hast du natürlich andere Umfänge, die du laufen kannst, als jetzt ein Anfänger, ne? Deswegen, es ist immer relativ zu deinem Ziel, wo du sagen musst, okay, dieser Umfang ist jetzt vielleicht für mich angebracht oder halt auch eben nicht, ne? Aber für uns ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, du läufst einen Marathon und dann musst du mindestens 100 Kilometer die Woche laufen, beispielsweise. Nee, so einfach ist es natürlich nicht, ne?
Genau, deswegen vernünftig halt auch realistisch erreichbar, so unter dem Aspekt das Ganze zu fassen. Und was ist denn unsere Nummer 2? Was ist denn das zweite Takeaway?
Der zweite Takeaway wäre nämlich, dass du bewusst steigerst. Haben wir eben viel drüber geredet. Folgt da einfach eurem Gut-Instinkt, beziehungsweise folgt da so ein bisschen diesem Plan, den ich euch da vorhin gegeben habe, mit den 10% pro Woche und dann wieder 30% reduzieren. Genau. Und dann der dritte Punkt sind wir eigentlich, der geht so ein bisschen miteinander über. Lauft auch nicht zu schnell, weil passt da wirklich an eure Herzfrequenzzone, wie ich gesagt habe, um eure maximale Herzfrequenz herauszufinden, könnt ihr gerne mal eine 400 Meter All-Out laufen, müsst ihr aber natürlich nicht machen. Und dann findet eure Herzfrequenzzone raus, in der wirklich alles easy easy ist. Das heißt, da, wo ihr euch unterhalten könnt. Der vierte Punkt, hatte Lotte ja ein wenig drüber geredet, fuel dich wirklich richtig, genau, und ja, finde da wirklich angepasst an dein Trainingsvolumen den richtigen Weg. Und ja, am Ende, der letzte Punkt, ich glaube, das ist so Lottes Favorite.
Ich sage immer, trust the process. Also Kontinuität ist einfach unheimlich wichtig und oft einfach unterschätzt, weil es sind nicht so die flashy Sessions, die man irgendwo auf die Bahn oder ja einfach so abspulen kann, sondern wirklich einfach das kontinuierliche Training, was manchmal vielleicht noch nicht so ja nicht so besonders scheint, aber das ist wirklich die Basis und das ist, wo einfach Anpassungen stattfinden, die letztendlich dann euch helfen, euer Ziel auch wirklich zu erreichen. Das heißt, ja, vertraut darauf, dass euch das langfristig auch dabei hilft.
Genau, und das ist vielleicht auch dann nochmal eine Message von mir. Du musst im Laufen nicht so super, super talentiert sein, aber du musst einfach fleißig sein und du musst, ja, die Arbeit irgendwie reinstecken und kontinuierlich dabei bleiben. Und das wird halt in jedem Fall im Laufsport belohnt, ne? Also wenn ihr vielleicht in eurer Kindheit oder Jugend ein bisschen unsportlicher gewesen seid und Sportunterricht war nicht euer Ding und so Stories gibt es ja wie Sand am Meer. Ich glaube, Laufen ist ein Sport, wo ja jeder sich irgendwie verbessern kann, ne? Wenn er sich an so diese Grundprinzipien hält und wenn er kontinuierlich dabei bleibt. Und ich habe schon so viele Geschichten gehört, also auf unterschiedlichen Leistungsniveaus von Leuten, wo du denkst, so, wie kann der so eine Leistungsentwicklung irgendwie hinlegen, ne? Aber am Ende des Tages ist es keine Hexerei, sondern es ist einfach kontinuierliche Arbeit. Und wenn man diese Fehler vermeidet, die wir so ein bisschen besprochen haben in dieser Folge, dann verbessert man sich auch.
Genau, und in diesem Sinne war es das heute auch schon mit der Science Running Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, auch die Leute, die vielleicht jetzt schon fortgeschritten sind, konnten vielleicht irgendwas mitnehmen, was sie in ihrem Training jetzt mal anpassen können. Und ja, ich hoffe, dass ihr einen coolen Background-Check bekommen habt um das ganze Thema Laufumfang. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt doch gerne mal das Video, das auf unserem YouTube-Kanal ist, zum Laufumfang ist, aus und informiert euch da vielleicht noch ein bisschen mehr und ein bisschen tiefer und vielleicht ein bisschen anders um das Thema. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Science Running Podcast. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und ja, genießt die Sonne.